Ja, wir haben in Solingen diese Predigtreihe. Wir gucken uns die Jünger an und fragen uns, was können wir eigentlich von den Jungs da lernen? Und wir haben schon verschiedene Jünger angeguckt. Wir haben hier auch schon jemanden angeguckt. Ich kann mich allerdings nicht dran erinnern, wen.
Matthäus,
genau. Sehr gut. Eins setzen. Heute ist der gute Thomas dran und euer Monatslied passt da ja wirklich ganz deutlich. Denn was ist über Thomas bekannt? Ist über Thomas sein großer Glaube bekannt? Sein Mut bekannt, den er im Glauben hatte? Der arme Thomas, überhaupt nicht, ne? Der arme Thomas ist bekannt als Zweifler. Du zweifelnder Thomas, sagt man manchmal auch so, ne? Und wo kommt das her? Ganz klar kennen wir die Geschichte aus Johannes 20. Ich möchte mit euch diese Verse lesen. Johannes 20, Vers 24 bis 29. Da heißt es, einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Also Jesus gekreuzigt, nach 3 Tagen auferstanden, ist den Jüngern begegnet, aber Thomas war nicht dabei. Der Zwilling genannt wurde, er war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Thomas ist ein etwas anderer Jünger. Durch die ganzen Evangelien hindurch auch. Erstmal heißt er Thomas der Zwilling. Und eigentlich ist das doppelt gemoppelt. Thomas ist nämlich griechisch und heißt Zwilling. Und der Zwilling steht da eigentlich in Aramäisch, Didymos. Und das bedeutet auch Zwilling. Also der Zwilling der Zwilling. Und das lässt uns ahnen, wahrscheinlich hatte er einen Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester auf jeden Fall. Wir wissen es nicht genau, die Bibel erwähnt das nicht. Sie sagt nur, den gab es irgendwie zweimal. Und das erste Mal hören wir von ihm in Johannes 11. Da ist nämlich der Freund von Jesus, Jesus hatte Freunde, der Freund von Jesus, Lazarus, ist gestorben. Aber weit weg in Judäa, Jesus war unten in Israel und die anderen waren in Judäa, andersrum. Judäa oben, er war unten. Und Lazarus war gestorben und Jesus ist nicht hingegangen, sondern hat ihn sterben lassen. Und dann, nachdem er gestorben war, sagte so, und jetzt gehen wir dahin. Jetzt gehen wir dahin. Und kurz vorher allerdings lesen wir, dass die Juden dort in Judäa hatten versucht, Jesus zu steinigen in Judäa. Und jetzt wollte Jesus dahin zurückgehen. Und genau in diese Spannung hinein spricht jetzt Thomas zu ihm und sagt, wir wollen mitgehen. Jesus, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Das ist das Erste, was wir von Thomas hören. Warum sagt er das? Warum sagt er das? Thomas ist keiner, der die Gefahr wegredet. Er rechnet ernsthaft damit, dass wenn sie zurück nach Judäa gehen, dass das den Tod bedeutet. Für Jesus und wahrscheinlich auch für sie. Er ist sozusagen ein realistischer Pessimist. Habe ich gedacht, der hat bestimmt deutsche Verwandte, ne? Deutsches Blut irgendwie. Wir sind auch so realistische Pessimisten, oder? Wir finden ja immer das, warum Dinge nicht funktionieren können und warum es nicht geht und überhaupt. Also, er wusste, da ist eine Gefahr, das kann man nicht wegreden. Und wahrscheinlich werden sie sterben. Aber er war hingegeben. Er war Jesus loyal gegenüber. Der hat nicht gesagt, na Jesus, wenn du da unbedingt hin willst, dann geh mal, grüß schön, ich bleib hier. Nein, lasst uns mit ihm gehen. Er will Jesus nicht alleine gehen lassen. Und wenn es sein muss, dann werden wir halt auch mit ihm sterben. Lieber mit ihm sterben, als ohne ihn zu leben. Was für eine Hingabe, eine loyale Hingabe. Aber es zeigt auch dieser Ausspruch, dass er irgendwas noch nicht so ganz verstanden hatte. Er hat die Macht Jesu über den Tod noch nicht wirklich verstanden. Er wusste nicht, dein Freund Lazarus ist tot, Jesus, warum müssen wir da hinlaufen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber er ist bereit zu sterben und er sieht noch nicht die Auferstehungsperspektive, die Jesus mit sich bringt. Also wenn man das sich so anguckt, könnte man sagen, Thomas spricht aus Gehorsam und aus Verzweiflung. Aber wir sehen einfach auch, es steckt echte Liebe und Treue in Thomas. Das zweite Mal hören wir von ihm in Johannes 14. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde euch bald verlassen. Ich gehe zu meinem himmlischen Vater und dort werde ich euch Wohnung vorbereiten. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, aber ihr wisst ja, wo ich hingehe und ihr wisst ja, wie man da hinkommt. Und dann haben wir wieder unseren Thomas, der sagt, Entschuldigung, das wissen wir nicht, sagt er. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Johannes 14, Vers 5. Wie können wir den Weg erkennen? Wir haben keine Ahnung. Warum sagt er das? Ich finde es gut. Thomas ist ehrlich. Er macht Jesus nichts vor. Er weiß es wirklich nicht. Er steht zu seiner Planlosigkeit. Er steht zu seiner Unperfektheit. Er weiß, er muss und er kann Jesus nichts vorspielen. Das können wir Christen ja ganz toll, dem anderen was vorspielen. Ne? Aber was in unserem Kopf abgeht, das behalten wir lieber für uns. Wie reagiert Jesus darauf, dass er keine Ahnung hat? Jetzt läuft er die ganze Zeit mit Jesus. Er sieht die Wunder, er hört Jesus beim Predigen zu. Und dann sagt er, wir haben keine Ahnung, wir haben keine Ahnung. Jesus kritisiert Thomas nicht dafür, dass er keine Ahnung hat, dass er nicht richtig zugehört hat, dass er sagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Er kritisiert ihn noch nicht mal dafür, sondern, was sagt er denn? Hey Thomas, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er erklärt ihm das nochmal, gibt ihm Nachhilfeunterricht. Und das Schöne ist, wir dürfen davon lernen, dass wir bei Jesus ehrlich sein dürfen. Wir müssen ihm nichts vor in die Tasche vorlügen und sagen, oh, ich glaube, sondern wir dürfen sagen, ich habe das nicht verstanden, ich weiß das nicht. Wir müssen nichts vorspielen. Wir können zu unserer Planlosigkeit auch stehen. Wir wissen doch nicht, was morgen kommt, was nächste Woche kommt, was im halben Jahr sein wird. Wissen wir nicht. Und wir dürfen auch zu unserer Unperfektheit stehen. Und das ist bei den Christen immer ganz schwierig. Weil wir eigentlich doch alle perfekt sein wollen. Und zumindest müssen die anderen perfekt sein. Aber wir dürfen zu der Unperfektheit stehen. Ja, und dann kommt das dritte Mal, wo wir von Thomas hören, unser Bericht aus Johannes 20. Thomas kann es nicht glauben, dass Jesus auferstanden sein soll. Er sagt so wirklich, das glaube ich nicht. Als sie ihm erzählen, wir haben Jesus gesehen, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich kann meine Finger in seine Wunden stecken. Wenn ich ehrlich bin, wir haben es ja über Ehrlichkeit, ich finde es ein bisschen eklig. Finger in Wunde stecken, aber er will handfeste Beweise. Und das Irre ist, Jesus geht auf seine Zweifel, Jesus geht auf seine Wünsche ein. Nicht gleich, er sagt das nicht und dann passiert's. 8 Tage vergehen. Und das bringt mich einfach dazu, dass ich sehe, Jesus tanzt nicht nach meiner Pfeife. Er geht, Jesus geht auf Wünsche und Jesus geht auch auf Zweifel, geht er ein. Er geht ein da drauf, auch auf Zweifel, aber nach seiner Zeit, nicht nach meiner Rechnung. Er nimmt meine Zweifel, er nimmt meine Bedenken, Jesus nimmt meine Wünsche ernst. Und dann kommt er und steht denn da. Und Jesus erlaubt Thomas, seine Finger in die Wunden zu legen. Und dann wieder, er schimpft Thomas nicht aus, er kritisiert ihn nicht und sagt, wie kannst du nur? Sondern er fordert ihn auf, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Was können wir daraus lernen? Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Heißt das, dass Zweifel nicht mehr erlaubt sind? Wir müssen erstmal feststellen, ob wir Christen sind oder nicht. Zweifel gehört zum Leben. Zweifel gehört zum Leben. Fängt schon damit an, man hat selbst Zweifel. Wenn ich jetzt irgendjemanden auffordern will, komm doch bitte nach vorne und sing hier vorne ein Lied. Weiß ich nicht, ob ihr alle so mutig seid wie Dagmar. Da kommt vielleicht auch Selbstzweifel auf. Oder gib mal bitte ein Zeugnis. Erzähl mal, was du mit Jesus letzte Woche erlebt hast, wenn ich jetzt hier so jemanden rauspicken würde. Ne? Da kommt vielleicht Selbstzweifel hoch und so, oh nein, bitte nicht mich, dann werden die Leute mal ganz klein. Ne? Selbstzweifel packen uns. Schaffe ich das? Kann ich das? Weiß ich nicht. Oder wenn du dein Auto reparieren sollst. Kannst du dein Auto reparieren? Nein. Selbstzweifel, ne? Vielleicht auch, manchmal kennt man sich genau und weiß, was man kann oder nicht. Aber Selbstzweifel, das gehört zu unserem Leben dazu. Oder es kommt eine Lebenssituation, eine Krankheit in unser Leben, Schmerzen, Operationen und man zweifelt, meint es Gott noch gut mit mir? Hat er mich vergessen? Wie geht's mir damit? Aber auch, wenn plötzlich ein geliebter Mensch verstirbt, kommt Zweifel auf. Warum passiert das jetzt? Warum musste er gehen? Oder aber, ich lese in der Bibel und ich verstehe Sachen nicht. Und es kommt Zweifel auf, weil ich sie nicht verstehe. Naja, und manchmal liegt es auch am Bodenpersonal Gottes, ja, dass Menschen so, die sind zwar im vollzeitlichen Dienst, sind Prediger oder Gemeindeleiter, Pastoren oder sonst was und die leben so oder sie sagen etwas und es verletzt dich und du fängst an zu zweifeln an Gottes Liebe. Mein Vater, der wollte sein Lebtag nichts wirklich mit Kirche zu tun haben. Und das ist alles entstanden, der ist 1934 geboren und mit 14 ist er zum Konfirmandenunterricht gegangen. Heute Morgen habe ich mit unseren jungen Leuten, die gerade im biblischen Unterricht sind, darüber auch gesprochen. Die mussten was auswendig lernen, nämlich Psalm 23. Und ich habe 3 Jungens, die gerade biblischen Unterricht machen. Und ratet mal, wie viele von den 3 Jungens Psalm 23 auswendig konnten. Einer. Der zweite konnte den halben, es sind 6 Verse, also ist nicht so wirklich, ne? Der zweite konnte den halben Psalm auswendig und der dritte konnte ein Vers. Aber zurück zu meinem Papa. Mein Papa, wenn der etwas im Konfirmandenunterricht nicht wusste, hat er eine geschallert bekommen vom Pastor. Und da hat er mit seinen 14 Jahren gesagt, wie passt das zusammen? Die sprechen da in der Kirche von der Liebe Gottes und die hauen mich, weil ich etwas nicht wusste. Meine Jungs vom biblischen Unterricht, die waren heute Morgen ganz froh, dass sie nicht eine geschallert kriegen, wenn sie was nicht können. Aber Gottes Bodenpersonal ist manchmal so, dass es dich zweifeln lässt. Es lässt dich zweifeln. Oder aber wir gucken in die Welt. Guck nur einmal Nachrichten. Das lässt dich doch zweifeln. Mich lässt es zweifeln, nicht an Gott. Mich lässt es zweifeln an der Menschheit. Dass wir überhaupt nichts dazulernen. Dass wir so dumm sind und uns bekriegen und überfordern und umbringen. Und Zweifel gehören also zum Leben. Zweifel gehören zum Leben. Und Menschen gehen unterschiedlich mit Zweifeln um. Einige scheint es gar nicht zu berühren. Naja, ist halt so, ne? Und andere gehen schier dran kaputt an diesen Dingen, an den Zweifeln. Aber Zweifel ist ja nicht nur negativ. Es hat auch sein Gutes, denn Zweifel kann uns motivieren, die Wahrheit zu suchen. Ich sage das nochmal. Zweifel kann uns motivieren, die Wahrheit zu suchen. Und wenn ich etwas bezweifle, dann hinterfrage ich. Und ich kann vielleicht Dinge besser verstehen. Warum ist das so? Also, Zweifel und Wahrheitssuche gehören zusammen. Was passiert aber, wenn ich nur zweifle, ohne die Wahrheit zu suchen? Dann bremst es mich aus. Dann höre ich auf. Dann gehe ich nicht mehr in die Kirche, weil der Pastor mich geschlagen hat. Ne? Dann bremst es mich aus. Und anhaltender Zweifel hindert mich sogar, Entscheidungen zu treffen. In Jakobus 1, da sagt der gute Jakobus, beschreibt jemanden in Vers 6 und bis 8, wie jemand ist, der zweifelt. Wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Damit ist Gott gemeint. Wer Gott fragt, soll wirklich mit einer Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswogen, die vom Wind hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Also, so eine Person ist wie eine Welle. Die Welle, wie entsteht denn eine Welle? Die wird vom Wind angetrieben, ja? Der Wind pustet eine Welle, also oder durch Strömungen und so. Ne? Und man ist also, die Person ist fremdgesteuert. Und Zweifel stehen zwischen uns und Gott und verhindern, dass wir etwas empfangen können, sagt Jakobus. Der Zweifel ist so hin und her gerissen. Im griechischen Grundtext steht da eigentlich, das ist ein Mann, der zwei Seelen hat. Ein Mann, der zwei Seelen hat. Das heißt, er ist unentschieden, er ist unsicher in Bezug auf sein Vertrauen, in Bezug auf sein Handeln, auf den Entscheidungen, Glauben und das ist alles. Unser Zweifel, das deutsche Wort Zweifel, kommt vom germanischen Zwiefler, Zwiefler. Und Zwi heißt zwei und Fla kommt von Falt, also von Falte. Zwei Falten, also gespalten, doppelt. Also wer zweifelt, ist irgendwie gespalten. Was hat bei Thomas die Zweifel vertrieben? Die Begegnung mit Jesus. Jesus ist ihm begegnet. Die Begegnung mit dem Auferstandenen vertreibt Zweifel. Und das ist bis heute so. Jesus ist immer noch erfahrbar. Jesus ist immer noch lebendig und man kann ihm begegnen. Die einen, die sehen ihn im Traum sogar. Die anderen hören von ihm in einer Predigt und begegnen ihm da. Andere spüren Jesus in ihrem Herzen. Jesus ist erlebbar bis heute, bis heute. Und Thomas darf seine Zweifel überwinden, weil er die Wunden von Jesus berühren darf. Und Jesus fordert ihn auf, sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Und der Glaube ist ein tiefes Vertrauen in Gott und in die Wahrheit der Botschaft. Im Griechischen ist das Wort Glaube, pistis, heißt das pistis, kann in Deutsch einmal entweder mit Glauben übersetzt werden oder aber mit Vertrauen. Dass du vertraust, dass diese Botschaft in diesem Buch hier wahr ist. Es ist manchmal auch eine Entscheidung, die man trifft und sagt, ich will vertrauen, dass das Gott dein Wort ist. Und Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Glaube macht den Unterschied, ne? Und Jesus verspricht, selig sind die, gerettet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Da gab es in Markus 9 einen Mann, der hatte einen kranken Sohn. Und er wollte ihn eigentlich zu Jesus bringen, aber das Problem war, Jesus war auf einem Berg, der war gar nicht da. Und da waren ein paar Jünger unten. Und dann hat er gedacht, so, naja, dann gehe ich zu den Jüngern. Und hat zu den Jüngern gesagt, mein Sohn ist krank, bitte helft ihm. Und das steht da nicht so im Bibeltext drin, aber ich glaube, die Jünger haben sich so, oh, jetzt sind wir dran, haha, jetzt zeigen wir mal, was wir können. Ne? Und sie haben bestimmt für ihn gebetet, sie haben bestimmt ihm die Hände aufgelegt, vielleicht haben sie ihn sogar gesalbt. Sie haben den Dämonen geboten, sie haben Heilung über ihm ausgesprochen, sie haben alles gemacht und nix, ging nicht. Und dann kam Jesus vom Berg runter und dieser Mann ging zu Jesus und sagte, deine Jünger können nichts. Das ist jetzt so meine Übersetzung. Deine Jünger haben es nicht geschafft, meinen Sohn zu heilen. Und Jesus sagt, wer glaubt, dem ist nichts unmöglich. Wie reagiert dieser Mann darauf? Er sagt zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte glauben, aber es fällt mir schwer. Es fällt mir schwer. Und Jesus zeigt ihm, was er kann. Er heilt dann den Jungen. Also Jesus sagt, der Glaube muss nur so groß sein wie ein Senfkorn. Ja, ein kleiner Samen, so groß muss der Glaube sein. Und dann kannst du Berge versetzen. Thomas darf Jesus sehen. Thomas darf seine Hände in die Wunden von Jesus legen. Und wie reagiert er dann? Dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Kleine, bevor ich jetzt Schluss mache, kleine Nebenbemerkung. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Zu wem sagt er das? Zu Jesus. Wir sehen also, er nennt Jesus Gott. Er nennt Jesus Gott. Es gibt immer noch, ich kenne Christen, die sagen, naja, Jesus ist irgendwie nicht Gott. Ne? Der ist ja Gottes Sohn, der ist irgendwie nicht Gott oder so. Es gibt die Zeugen Jehovas oder auch die Muslime, die sagen, Jesus ist nicht Gott. Wer Jesus nicht Gott und Thomas nennt ihn mein Herr und mein Gott. Wie hätte Jesus, wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, wie hätte Jesus darauf reagiert? Was hätte er gesagt? Nenn mich nicht Gott, nenn mich nicht Gott. Ich bin zwar dein Herr, aber bitte nenn mich nicht Gott. Aber Jesus lässt sich das gefallen von ihm, ne? Weil es der Wahrheit entspricht. Weil Jesus Gott ist. Also man kann sich das merken, wenn das nächste Mal die Zeugen Jehovas an deiner Tür klingeln und ihr darüber diskutiert, ob Jesus nun Gott war oder nicht. Johannes 20, Vers 28. Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus ist Gott. Der gute Thomas durfte das erleben. Wir wissen nicht genau, also es steht nicht in der Bibel drin, was genau passierte. Er wird wahrscheinlich dann ja mit nach der Himmelfahrt bei Pfingsten, er wird mit zu den Aposteln gehören, die mit die Gemeinde in Jerusalem geleitet haben. Ne? Das waren ja 11 übrig, dann haben sie noch einen Matthias dazugewählt, 12 Apostel. Und wie geht es dann weiter? Da gibt es nur außerbiblische Berichte, also kirchliche Überlieferung. Die sagt nämlich, dass die Begegnung zwischen Thomas und Jesus dem Auferstandenen sein Leben so verändert hat, dass er losgezogen ist, um Menschen von seinem Glauben an Jesus Christus zu berichten. Er ist als Missionar losgezogen. Und wisst ihr, wohin? Bis nach Indien. So die Überlieferung. bis nach Indien. Und damals gab es kein Flugzeug, keinen Zug, keinen Bus, gar nichts. Der ist hingelaufen, weil ihn die Liebe Gottes getrieben hat, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und die Überlieferung sagt, die Berichte sagen, dass er dort als Märtyrer für seinen Glauben gestorben ist. Also vom Zweifler wird er zum Bekenner. Vom Zweifler wird er zum Bekenner und lässt sich sogar für seinen Glauben stirbt er, hinrichten. Wir haben heute von Thomas gehört, der ehrlich war, der sehr ehrlich war. Und Jesus hat ihn nicht gescholten, hat ihn nicht ausgeschimpft dafür. Wir haben gehört, dass er ihm begegnet ist und sein Leben verändert hat. Und wir haben auch gehört von Jesus, der verspricht, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wer ist damit gemeint?
Du und ich.
Wir sind damit gemeint. Jesus weiß, wie schwer es ist, das nicht zu sehen. Aber es gibt so vieles, und damit möchte ich aufhören, es gibt so vieles, was wir nicht sehen und was es trotzdem gibt. Gibt es jemand von euch, ich meine, das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, der freiwillig jetzt bitte mal an den Fingern leckt und hier in die Steckdose passt? Fast. Nein? Kein Freiwilliger? Warum nicht?
Weil wir wissen, Dirk, da ist Strom drauf.
Ja, aber haben wir Strom schon mal gesehen? Wir haben nur gesehen, wenn wir eine Glühbirne einstecken. Ein Leuchtmittel einstecken, eine Lampe einstecken, dann leuchtet sie, weil der Strom da durchfließt. Aber wir sehen den Strom selber nicht. Wir sehen den Strom selber nicht. Und trotzdem wissen wir alle, es gibt ihn. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wir sehen Jesus nicht und doch ist er da. Und Jesus verspricht uns, dass wir selig sind dann. Amen. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, Jesus, du lebst, dass du auferstanden bist, in den Himmel aufgefahren, dass du wiederkommen wirst. Wir danken dir für die Botschaft, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du erfahrbar bist in unserem Leben. Du willst uns helfen, du willst uns begegnen, du nimmst unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Zweifel nimmst du ernst, so wie du das beim Thomas ernst genommen hast. Und Herr, wir möchten lernen, wir möchten Zweifel überwinden, wir möchten die Wahrheit erkennen. Wir möchten mehr herausfinden, wie du wirklich bist, wer du wirklich bist. Dass es unser Leben prägt durch und durch. Danke, dass wir vom Zweifel zum Bekennen kommen können. Vom Zweifel zum Wissen kommen, vom Zweifel zum Glauben hinkommen können, Herr. Wir wollen dir vertrauen, wir wollen der Bibel vertrauen. Wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen und trotz all der Zweifel in dieser Welt, wenn wir diese Kriege und das Leid angucken in dieser Welt, wirst du doch zurückkommen und dein Reich aufrichten. Und dafür loben und ehren wir dich, Herr. Wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir, dass wir dir die Geschicke dieser Welt, die Machthaber dieser Welt, die Leidenden in dieser Welt anbefehlen dürfen, dass du in der Geschichte deine Geschichte schreibst, Herr. Danke, dass wir heute Abend hier sein dürfen, dass wir auf dein Wort hören dürfen und dass wir es mitnehmen dürfen in unseren Alltag. Hilf uns, Heiliger Geist, dass wir das umsetzen, was wir heute gehört haben. Amen.